Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Es ist heute mal wieder eine längere Folge geworden, denn wir haben einen Gast. Seit langer Zeit mal wieder einen Gast. Und für mich ist es ein ganz besonderer Moment, denn ich habe heute meinen Fanboy-Moment gehabt. Wir haben Florian Hempel, Darts-Profi hier, der auch schon Dart-WM gespielt hat und so weiter. Und haben wirklich alles, was man wissen muss, was man im Fernsehen nicht erfährt. Alle Insights und Background-Infos zum Darts. Was passiert hinter der Bühne? Was hat es mit dem Catering und Essen auf sich und so weiter geklärt? Es wird eine sehr, sehr, sehr angenehme und gute Folge. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Geht los.
Geht los. Alles, was du jetzt sagst, wird gegen dich verwendet. Kann und
wird gegen dich verwendet. Sag ich, habe jetzt nichts mehr.
Liebe Leute, wir haben endlich mal wieder einen Gast am Start. Und zwar haben wir Florian da, Florian Hempel. Und du kannst am besten dich selber vorstellen, weil ich kann es nicht. Ich kann euch sagen, der Typ ist riesig.
Ja, wie groß bist du?
Ich bin 1,98 Meter.
Krass, ich hätte gesagt über 2 Meter.
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe auch Schuhe an. Also da komme ich dann wahrscheinlich auf die 2 Meter. Ja, ja. Und das täuscht dann. Ne? Und ja, das war es auch zu meiner Vorstellung.
Ja. Ich bin Florian und ich bin sehr groß.
Genau. Nein, der ein oder andere wird den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Wer die Darts-WM verfolgt oder generell im Darts-Game ein bisschen drin ist, der wird dich kennen.
Genau, richtig. Also ich bin professioneller Dartspieler, aktuell die Nummer 3 in Deutschland. Und ja, ich grill aber auch gern und deswegen darf ich heute mal bei euch zu Gast sein. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank, dass ihr mich hier in eurem neuen riesengroßen Palast hier empfangt. Und es ist wirklich schön geworden, es ist wirklich toll geworden. Und ja, danke, dass ich hier sein darf.
Immer gerne. Du kommst auch gerade frisch von einem Dartturnier, ne? Du warst jetzt in Hildesheim die letzten 2-3 Tage und hast da ordentlich geworfen.
Genau, richtig. Also wir hatten jetzt 2 Players Championship Turniere am Montag und am Dienstag und genau, heute ist Mittwoch, also frisch von den Turnieren hierher gekommen und dadurch, krass, dass das ja in Hildesheim war und ihr hier oben ja, ansässig seid, ja, genau, hat sich das einfach angeboten.
Ja, war gut. Ja, war mehr oder weniger spontan, finde ich aber richtig geil. Ich weiß noch genau, als glaube ich mal eine Nachricht von dir kam und dann Hannes gesagt hat, ja, den kenne ich. Der spielt Dart. Und, ja. Und Hannes ist halt total, ja, was heißt tief, aber du interessierst dich ja lange da schon viel für.
Also seit wann? Ich habe angefangen, mich für Dart zu interessieren, schon bevor wir im Büro eine Scheibe hatten, aber nicht lange bevor. Wie lange ist das jetzt her? 3-4 Jahre vielleicht?
Würde ich auch sagen.
Aber seitdem verpasse ich fast nichts. Also bei mir läuft immer abends, wenn ich so mein Bettritual habe, Zähneputzen so, läuft YouTube Darts, die letzten Turniere, die man nicht im Fernsehen gucken konnte. Immer donnerstags Premier League, ist leider ja schon vorbei wieder. Darts WM Pflichtprogramm, ist klar. Und alles, was so übertragen wird, gucke ich.
Siehst du, so schließt sich der Kreis. Bei mir laufen die Sizzle Brothers. Genau da, beim Zähneputzen.
So hatten wir beide diesen Fanboy-Moment heute noch.
Damit man beim Zähneputzen direkt nochmal Hunger hat.
Ich finde das so schön, was man daran eigentlich sieht, ist, wie viel Überschneidung es in vielen Bereichen gibt und wie man auch sozusagen Kontakte über eine Leidenschaft knüpfen kann. Das finde ich halt voll geil. Und für uns ist auch immer schön, wenn Gäste da sind, die vielleicht gar keinen direkten Food-Bezug haben. Aber am Ende ist Essen ja für alle was verbindet. Also der Klassiker ist so dieses Gericht der Großmutter von früher, hat jeder sofort eine Assoziation, da reden wir mal gern drüber. Oder so Dinge, die man einfach sofort im Kopf hat, wenn man dran denkt. Und deswegen finde ich es so cool, dass du jetzt hier sitzt und wir mal über verschiedenste Themen sprechen können.
Ja, ich freue mich auch.
Hast du eine Art Ritual, wenn du in ein Turnier gehst, gibt es irgendein Gericht, was du dann am liebsten vorher isst, wo du weißt, dass, keine Ahnung, Vertreiche gibt ja auch Sachen, die verträgt man nicht gut und wenn du dann, Beispiel Darts WM, da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt, wenn man auf der großen Bühne im Ellipelli steht und weiß, es gucken Tausende vor Ort und wahrscheinlich Millionen vom Fernseher zu. Wenn ich dann was essen würde, wo ich wüsste, das schlägt mir gerne mal auf den Magen, hätte dann Probleme, auf der Bühne zu bleiben, müsste irgendwann rennen. Hast du da ein Ritual? Isst du gar nichts? Isst du nur bestimmte Sachen?
Das ist halt immer unterschiedlich, weil unsere Players Championship Turniere, die fangen ja meistens 1 Uhr an. Das heißt, du bist ja um 10 Uhr spätestens in der Halle. Also das heißt, du hast nur gefrühstückt davor. Mhm. Und dann gibt's auch ein leichtes Frühstück. Das ist zum Beispiel, wenn wir in England spielen, gar nicht so einfach, da ein leichtes Frühstück zu finden. Und dementsprechend, ja, also so ein English Breakfast, das hängt mir tatsächlich mittlerweile zu den Ohren raus. Also bin jetzt eh nicht so der Bohnen-Fan und ja, wenn man dann die Teller immer wieder riecht, dann reicht es mir schon. Deswegen haben wir mittlerweile so, kennt man so Nudelcups, solche asiatischen Nudelcups, die frühstücke ich mittlerweile in England. Krass. Da hat man wenigstens ein paar Nudeln zu sich nimmt. Also man muss sagen, England, gesunde Frühstücksernährung ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht unmöglich, aber schwierig. Wenn man jetzt aber guckt, dass man abends spielt, wie zur WM, wenn man ein Abendspiel hat oder European Tour, wo man dann abends 22 Uhr spielt, 21 Uhr, 20 Uhr, dann isst man Mittag ganz normal. Man isst natürlich jetzt nicht die fettigste Pizza, die man auf der Karte findet, ja. Aber man isst ganz normal. Man weiß, was einem gut tut. Kohlenhydrate sind natürlich extrem wichtig, dass man über den Tag kommt, und dann isst man möglichst ausgewogen, sag ich mal.
Mhm. Aber das Thema Konzentration ist ja, spielt ja eine absolute Rolle dann. Mhm. Und dann Kohlenhydrate wahrscheinlich, wie du gerade selber sagst, A und O. Da stelle ich mir übrigens mit Abstand am schwersten vor, bei den ganzen Sachen sich so zu tunneln. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin sozusagen Dart-Laie in Anführungsstrichen. Ich weiß, worum es da geht, logisch. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt und höre auch immer mal, was Hannes so erzählt. Deswegen beeindruckend. Also ich finde es total beeindruckend, gerade wenn man dann sagt, ich tunnel mich, konzentriere mich extrem auf etwas. Und hast du das Gefühl, dass du ausgelaugt bist dann nach so einem Turnier? Also auch vom Kopf her, dass du sagst, so jetzt reicht's auch?
Ja, also wenn man einen langen Players Championship Turniertag hinter sich hat, dann merkt man es einfach. Man ist 10 Uhr in der Halle, das heißt so die ersten 2-3 Stunden mit einspielen. Manchmal hat man vielleicht erst das vierte Spiel, dann hat man ein langsames Board, dann hat man vielleicht vor 14:30 noch nicht ein Spiel gemacht, das ist aber schon fast 5 Stunden in der Halle. Dann kann man auch vor Ort leckere Schnitzelbrötchen essen, würde ich aber auch vielleicht nicht so empfehlen, weil das schlägt dann, wie ihr schon gesagt habt, auf den Magen.
Das macht dich auch müde dann, wenn du so fettig, so hart isst.
Ne? Richtig, also. Genau. Ja, also du versuchst dich irgendwann so Richtung Spiel, du hast 2 Stunden vor Turnierbeginn die Auslosung, dann weißt du, erstes Spiel, zweites Spiel, viertes Spiel, dann versuchst du dich so ein bisschen nach der Zeit zu richten, so in den Tunnel zu bringen. Ich persönlich esse vor Ort viel Nüsse, so kleine Crunchy-Riegel, so Corny-Riegel oder irgendwas. Und natürlich Bananen helfen natürlich, Obst ist sehr wichtig. Und dann versucht man sich damit so den Tag zu ernähren. Aber meistens, sobald man aus dem Turnier raus ist, die Anspannung nachlässt, Adrenalin lässt nach, man kommt so ein bisschen zur Ruhe, hat man auch direkt einen Bärenhunger.
Also komplett. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, also ich weiß nicht, kann der Körper Kalorien bei Konzentration verbrennen? Wahrscheinlich schon.
Ich glaube schon. Also ich glaube.
Also generell bei Anspannung?
Ich glaube, es ist wesentlich anstrengender, sich, sag ich mal, 3 Stunden massiv zu konzentrieren. Du hast kreischende, in Anführungsstrichen kreischende, aber laute Kulisse, Fans, die da irgendwie rumbölken, und wenn man da im Fernsehen das hört, wie die da abgehen teilweise, ne? Ich könnte das nicht. Wenn ich da auf der Bühne stehen würde, ich würde wahrscheinlich. Also ich könnte direkt wieder gehen, da würde gar nichts gehen. Ich wüsste gar nicht, wie du es schaffst, da dir so wegzunehmen, dir so in Fokus und Tunnel zu kommen. Und ich glaube, das ist viel anstrengender als eine Stunde Fitnessstudio pumpen. Da hast du ja nur Muskeln, die dann irgendwann aufgeben. Aber diese Kopfanstrengung ist, glaube ich, dann, ich meine, ich von der Uni so, wenn du mal eine 3-stündige Klausur geschrieben hast, danach warst du fix und fertig, ne?
Ja, es ist nicht nur die Konzentration, sondern auch die Anspannung davor. Man ist im Tunnel, man, wie ihr schon gesagt habt, man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, nervös. Man weiß, heute Abend geht's auf eine WM-Bühne. Das ist nochmal was anderes als in einem ganz normalen Turnieralltag oder was man bisher erlebt hat. Dann isst man vielleicht auch nicht so viel zu Mittag, und dann, ne, man kennt's, der Magen wird ein bisschen schwer, ein bisschen lau, aber man kriegt nichts runter. Und dann ist es natürlich wirklich schwierig. Und aber diese Anspannung, dieses Adrenalin, dieses im Tunnel sein, das kostet sehr viel Energie. Also es ist nicht die Konzentration an sich, ich denke, es ist halt der gesamte Prozess, Vorbereitung, aufgeregt sein, sich in den Tunnel spielen, in den Tunnel arbeiten, dann natürlich das Geschehene, das Spiel zu erleben, und wenn man dann halt von der Bühne runtergeht, dann hat man noch ein paar Mediaauftritte, sofern man gewonnen hat, ja. Verloren hat, darf man gehen. Geil. Hab beides erlebt. Und dann ist das weg, und dann hat man auch wieder ganz normal Hunger, und dann ist alles wieder normal. Aber dieser Stress, der ist halt nicht normal für den Körper, den erlebt man nicht jeden Tag.
Krass. Wenn man jetzt nochmal zurückspult, ab wann war für dich klar, dass du Darts-Profi wirst? Also was ich mir frage ist, wie kommt es zu dem Punkt? Hast du sozusagen schon immer eine jahrelange Leidenschaft gehabt? Wie lange machst du das schon? Und dass du sagst, so jetzt, das ist jetzt ein Punkt, damit werde ich mein Unterhalt verdienen, mein Geld verdienen.
Bei mir ging es relativ steil bergauf, muss man sagen. Also ich hatte 2017 habe ich in Köln in der WG gewohnt, und wir hatten da noch eine ganz alte Korkscheibe mit Brassdart, so ein 8-Euro-Ding aus dem Discounter. Ja. Und da hat man einfach so ein bisschen alle 3 Samstage immer vorm Feiern gehen ein bisschen geschmissen. Und dann hatte ich eine Woche Urlaub und habe mich dann einfach mal hingestellt am Montag und habe geschmissen. Und ich habe das ganz gut gemacht, habe da Gefallen dran gefunden, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, nach 3-4 Stunden, ich bestelle mir mal eine richtige Scheibe und richtige Darts. Also das fühlt sich ja alles noch nicht so richtig an. Und dann bin ich online gegangen, habe mich erkundigt, was sind so gute Pfeile, was sind gute Scheiben. Und dann habe ich mir ein Dartboard bestellt. Und bei den Pfeilen, da war ich so überfordert. Das gibt ja Formen, Farben, Hersteller, allem drum und dran.
Eine Auswahl, unglaublich, ne?
Unfassbar. Ich habe dann gesagt, okay, die sind schwarz-orange, die Farbe gefällt mir. Dann stand da irgendwas von Grammzahl, 21, 23, 25. Dann habe ich 23 genommen, die goldene Mitte. Ja. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung davon. Dann kam 2 Tage später das Paket an. Und dann muss man sich vorstellen, die Darts, also die Barrels, waren mit dem Schaft zusammengeschraubt in der Verpackung. Man musste nur noch diese Flights draufsetzen. Und da war ja dieser Gummiring oder dieser Alu-Ring drauf. Ich habe da versucht, das Ding drauf zu schieben, aber das ging nicht. Habe ich die Ringe weggeschmissen, habe die Flights draufgepackt, 10 Minuten geworfen. Und dann ist mir tatsächlich hinten an diesem Plastikschaft, Polycarbon-Schaft, ist eine Ecke abgebrochen, sodass der Flight nicht mehr drauf sitzen konnte. Ja, und ich hatte keine Ahnung von diesem Sport und diesen Materialien. Also habe ich bei dem Dartshop angerufen, habe gesagt, Jungs, ich habe mir hier gerade für 60 Euro Darts bestellt. Wie geil, was ist das denn? Ich habe 10 Minuten gespielt, die sind kaputt.
Das ist ja Schmutz.
Und dann hat er so gefragt, ja, was ist denn kaputt gegangen, die Spitze? Ich so, nee, hinten, da wo man die Flights drauf schiebt. Also der Schaft. Ich so, keine Ahnung, wie das heißt. Hinten. Orange.
Ich habe diese Orangenen gekauft.
Genau, die Orangenen, genau. Wie geil ist das denn? Und dann hat er so ein paar Fragen gestellt und so. Und dann hat er gemeint, ja, und das und dies. Und dann haben wir nochmal gequatscht. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, mach mal auf Lautsprecher. Versuch mal hinten das orangene Teil von dem schwarzen Barrel zu drehen. Und ich drehe. Und da ist ja ein Gewinde drin. Mhm. Und ich merke das und dann so komplette Stille an meinem Ende. Und ich dann so, es tut mir unfassbar leid. Ja, ich wusste nicht, dass man den Schaft abdrehen konnte. Und gut, dann haben die mir so aus Kulanz ein paar Chefs zugeschickt. Bin dann trotzdem nächsten Tag in Dartshop in Köln. Und hab da mich dann ein bisschen beraten lassen. Dann haben wir uns auch unterhalten. Ja, was spielst du so? Ich so, Darts. Und okay. Wie spielst du? Ich so, ja, auf eine Scheibe. Mit Doppelaus. Ich so, ja, mit den Feldern da außen. Und ja, was spielst du denn für ein Average? Ich hatte damit so eine App getrackt. 60er, 70er Average. Irgendwie
so früh hast du schon?
Ja, also das wurde mir da mal angezeigt. Aber man hatte keine Ahnung, das einzuschätzen. Dann haben die gesagt, wirklich? Ich so, ja. Aber halt auch zu Hause. Ne,
nicht
unaufgeregt, allem drum dran. Ne? Ja. Dann habe ich da im Dartshop ein paar Darts geworfen, da hat man natürlich nicht das gespielt, ne? War da natürlich komplett anders. Und dann haben gesagt, na, komm doch heute Abend mal zum Turnier. Ich so, alles klar. Bin dann am Abend zum Doppel-K.O.-Turnier gegangen in Köln, 5 Euro Startgeld. Dann haben die mir das kurz erklärt, Doppel-K.O., kannst einmal verlieren, bist noch im Turnier drin. Ich sagte, ja, komm, machen wir mal. Und wenn du verlierst, musst du schreiben. Ich so, was muss ich denn schreiben? Und der so, ne, die Zahlen. Gibt es dann so ein Scoreboard? Da muss man die Zahlen runterschreiben, weil ich...
Das ist auch so old. Leute, ich sitze gerade auf dem...
Ich wurde gerade sehr frank angeguckt.
Aber meinst du mal ganz kurz off-topic, meinst du, es wird sich irgendwann verändern, dass bei einer WM dann auch der Caller da nicht mehr steht und die Schreiberlinge neben sich hat, sondern einer einfach auf dem iPad die Zahl eintippt, so wie man es zu Hause, glaube ich, jeder wahrscheinlich macht?
Weiß ich nicht. Ich finde das mit der Schreiberei, mit den Schreibern da auf der Bühne eigentlich ziemlich cool. Und ich find's gut, wenn die Blätter da abreißen und das hat irgendwie noch so einen nostalgischen Wert. Die Blätter werden ja im Nachhinein dann auch noch versteigert für einen guten Zweck und alles. Okay. Das ist eine coole Sache. Ich finde, es wird alles moderner. Und irgendwann ist auch mal gut. Also ein paar alte Werte sollte man schon noch behalten und das gehört für mich zum Beispiel dazu.
Also ich habe noch nie geschrieben, wenn ich zu Hause werfe, dann tippe ich es in meine App ein. Ja. Oder wenn wir hier so spielen.
Ja, ich auch. Also ich hatte ja dann am Montag, Dienstag da auf der App da eingetippt und dann Freitag muss ich dann schreiben. Ja. Und dann hat er so aus Spaß gesagt, ja, wenn, dann verliere einfach nicht, musst du nicht schreiben. Ich so, okay. Ich spiele, gewinne das Turnier.
Nein.
Ja. Und dann ging den Turnierleiter, der dann mir das erklärt hat im Finale und dann alle so, ja, wo kommst denn du her? Ich so, aus Köln. Seit wann spielst du? Seit Montag.
Nein.
Ja gut, da wusste man natürlich selber nicht einzuschätzen, ist man so gut oder waren die anderen heute halt nicht so gut. Und ja, dann hat man ein halbes Jahr, ja, hat man so ein bisschen rumgespielt, alle 2 Wochen einmal oder 2-mal die Woche. Und dann kam so 2018, war so für mich, dass ich da ein bisschen mehr investieren will, ein bisschen größere Turniere anfahren will und da vielleicht alles auf eine Karte setzen möchte. Und dann habe ich 2018, 2019 schon gute, war kein Profi, also hatte keine PDC-Tourcard, aber ich konnte mich mit Darts gut ernähren. Hatte auch schon den einen oder anderen Sponsor an der Hand, große Turniere Krass. Gespielt, war sehr viel in Holland, von Köln aus, nicht weit weg, immer so 1, 2, 3 Stunden bis zum Turnier. Und in Holland kann man gute Preisgelder mitnehmen. Ne? Wenn man auf dem Samstag ein Turnier spielt, 1000 Euro für den ersten. Ne? Und hier mal ein kleines Turnier, da mal. Da kommt schon einiges zusammen, muss man sagen. Ist natürlich anstrengend, man muss viel investieren. Wir hatten es vorhin besprochen.
Ja.
Ne? Wenn die Kumpels am Samstag grillen und am See liegen oder eine Hochzeit feiern, dann bist du irgendwo bei 35 Grad in irgendeiner Halle und spielst Darts. Aber so ist das halt. Man muss halt Opfer bringen für das, was man möchte. Dann kam Corona. Sehr schwierige Zeit für alle Nicht-Tourcard-Holder. Und während Corona 2021 durften dann auch wieder die ersten Turniere stattfinden und dann kam die Q-School und da habe ich mir die Tourcard geholt und seitdem bin ich Profi. Bin jetzt in meinem dritten Profijahr.
Wahnsinn. Geil. Also Was großen Respekt auf jeden Fall auch dieses.
Dankeschön.
Gerade in bezogen auf dieses Entbehrung. Also du hast dann ja, wie du sagst, alles auf eine Karte gesetzt und das, ich habe vorhin ja mit deiner Partnerin kurz gesprochen und da hat sie gesagt, naja, die wenn du überlegst, natürlich wird da Geld verdient und in einer halben Stunde ist das Thema vielleicht schon durch und so. Da habe ich auch gesagt, ja, das ist so, aber man vergisst komplett, was im Vorfeld laufen muss, damit man überhaupt vor dieser halben Stunde stehen darf. Damit man überhaupt an dieses Board antreten darf. Das vergisst ja jeder, ne? Das heißt, man beurteilt vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt vorkommt, das ist ein Vorurteil von mir, aber man könnte sagen, ja, okay, die werfen auf eine Scheibe, warum kriegen sie dafür relativ viel Geld? Oder viel Geld? Im Nachhinein ist aber niemandem bewusst, was hast du alles gemacht, weil wie unwahrscheinlich ist es im Vorfeld zu sagen, ich werde eines Tages Darts-Profi sein. Das ist genau wie jemand, der sagt, ich möchte Fußballprofi werden. Die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so hoch.
Die meisten schaffen es nicht.
Nein, natürlich, natürlich. Deswegen, also ich finde immer, dass ich habe da viel für über, wenn jemand so alles auf eine Karte und Vollgas gibt und dann auch bereit ist zu scheitern und es jetzt in dem Fall geklappt hat, finde ich richtig gut.
Dankeschön, ja, Dankeschön.
Abgefahren. Was hast du vorher gemacht?
Ich war Fitnesstrainer und Ernährungsberater. Und davor war ich Versicherungsberater oder Versicherungs- und Finanzberater. Aber das hat mir dann irgendwann nicht mehr zugesagt. Ja. Ich komme ja gebürtig aus dem Osten, aus Sachsen-Anhalt. Bis ich 18 war, glaube ich, in Dessau gelebt. Dann bin ich nach Leipzig gezogen. War 6 Jahre in Leipzig, dort halt Versicherungs- und Finanzberater. Und bin dann 2014 nach Köln gezogen. Hatte dann überhaupt gar keine Lust mehr auf Versicherung. Und hab dann umgeschult, Fitness-Trainer gemacht, CBA-Lizenz, Ernährungsberater noch dazu. Mich dazu selbstständig gemacht und dann kam halt so ein bisschen Darts. Man muss auch dazu sagen, ich war Handballprofi, also habe immer ich war zweite Bundesliga, dritte Liga Handball gespielt. Also im Handball ist es jetzt nicht so, dass du dreimal am Tag trainierst. Du gehst 5-mal die Woche abends in die Halle für 2 Stunden, hast aber den ganzen Tag noch Zeit, einen Job zu machen. Also dementsprechend ist das beides möglich und mir war es immer wichtig, meinen Kopf immer noch zu beschäftigen und nicht alles nur auf dem Handball abzuwälzen. Ja. Und dementsprechend hatte ich Jobs und halt Handball und ja, das Profigeschäft hat natürlich geholfen, um den Ehrgeiz zu entwickeln und halt auch, wie du sagst, auf manche Dinge verzichten. Ich meine, die Couch und Netflix, die rufen doch ganz schön, aber dann lieber abends nochmal für 2 Stunden ans Board gehen, ist halt wichtiger, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und man muss viel investieren, wenn man dahin will. Also ich muss das viel. Ich hatte zwar vielleicht ein gewisses Grundtalent, aber der Rest ist harte Arbeit gewesen.
Hammer.
Ja, glaube ich. Aber ich glaube, es ist auch ein Vorteil für dich dann gewesen, dass du schon diese Handballkarriere hattest und auch dann die Umschulung Fitness- und Ernährungsberater. Da hast du wahrscheinlich auch viel, was du jetzt auch noch weißt und umsetzt. Und für dich, fürs Training, du siehst auch körperlich sehr fit aus.
Dankeschön.
Sag mal, der typische Dartspieler aus England oder Wales oder sonst wo, sieht ja schon, man hat ein anderes Bild vor Augen von einem Dartspieler, sage ich mal so.
Ja, das stimmt. Also man muss sagen, die jungen Spieler, die werden fitter, die werden sportlicher. Also dieses Klischee, was den Dart immer noch begleitet, aus der Kneipe, ne, hier 10 Pints trinken und dann immer noch die Dinger an die Wand knallen, das gibt's auch und du wirst Dart nie aus der Kneipe kriegen und das soll auch nicht passieren, weil da hat Dart seinen Ursprung und Dart ist für jeden da. Aber wenn wir jetzt mal nur in die professionelle Schiene gucken, was die PDC betrifft, wird es immer sportlicher und gerade mit 250 Turniertagen für die Top 10 der Welt mit Premier League und Media Days und Reisetagen.
250?
Das ist so abgefahren.
Ungefähr, ne? Pi mal Daumen, über 200 auf jeden Fall.
Also wenn du ständig unterwegs.
Wenn man mal berechnet, also ich meine, die nehmen wir mal die Top 4 der Welt plus die eingeladenen Premier League-Spieler, die haben 17 Premier League Tage mit den Media Days sind wir schon bei 34. Dann haben sie noch die World Series in Australien, in Bahrain, in den USA. Die waren jetzt erst im Madison Square Garden. Die kriegen da natürlich auch gutes Geld für und können gutes Preisgeld mitkriegen. Aber das sind Reisestrapazen ohne Ende. Wenn die Premier League am Donnerstag in Cardiff spielen, müssen sie am nächsten Tag vielleicht in Deutschland in Riesa sein. Vor allem, wenn sie nicht gesetzt sind. Hm. Es ist natürlich auch nur das, was möglich ist. 250 Turniertage. Ne? Wenn so ein Turnier 3 Tage geht oder eine WM 3 Wochen geht, hast du ja in den 3 Wochen nicht jeden Tag gespielt, sondern ja, nur deine 5, 6, 7 Spiele gehabt. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also sagen wir mal, wenn du wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr spielst, wie Michael van Gerwen, das ein Jahr, wo er alle Major-Titel gewinnt, dann kannst du schon rechnen, dass der weit über 200 Turniertage hatte.
Ja, aber und dafür, das haben wir vorhin auch schon durchgesprochen, dafür muss man sagen, verdienen die Darts-Profis ja noch wenig Geld im Vergleich zu anderen Sportarten. Nimmt man mal Golf, Fußball oder sonst was. Handball ist ja auch eher im unteren Segment, was das Verdienen angeht, aber die großen Sportarten geht es um ganz andere Summen, ne?
Ja. Ich habe kein Gefühl dafür, was man da verdient, ne? Also kannst du so Abgrenzungen sagen, dass du sagst, so die Top 10 irgendwo, die verdienen in so einer ungefähren Range, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt?
Also nehmen wir mal den Weltmeistertitel, der ist 500.000 wert, 500.000 Pfund. Das ist so der größte Titel mit dem meisten Preisgeld, den wir haben auf der Tour. Ja. Die Top 3 der Welt sind über die 2-Jahres-Rangliste immer bei über 1 Million. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass die ungefähr 500.000 pro Jahr einspielen. Michael van Gerwen war auch schon mal bei 1,5 Millionen, wo er alle Major-Titel gewonnen hat. Dann gibt es aber auch noch die Turniere, die nicht in die Rangliste gehen, wie der Premier League-Titel. Der war, glaube ich, jetzt 300.000 Pfund wert oder 270.000 Pfund. Den hat Michael van Gerwen mitgenommen. Der taucht in der Liste nicht auf. World Series-Turniere, die tauchen in der Liste nicht auf, weil das keine Ranking-Events sind, sondern Einladungsturniere. Mhm. Und nur Turniere, wo sich jeder Tourcard-Holder wirklich auch für qualifizieren kann, die Chance hat mitzumachen, darf als Ranglistenturnier gewertet werden. Sobald es ein reines Einladungsevent ist, kann das nicht als Ranking-Event gewertet werden, weil das unfair den Spielern gegenüber ist, die nicht eingeladen wurden. Ja, das ist sehr fair von der PDC. Ja. Aber ich denke mal, wenn man so guckt, also mit 6-stellig gehen die Top 32 der Welt locker raus.
Ja, ich finde, also ich meine, wie du gerade sagst, diese Strapazen auf sich zu nehmen, ne, das ist ja dann gefühlt Schmerzensgeld, wenn du dann, also man muss sich das ja auch vorstellen, du verzichtest dann ja auf alles. Also du hast ja dann kein Privatleben mehr und ich glaube, die größte Kunst ist theoretisch ein hohes Einkommen zu haben und eine sehr gute Work-Life-Balance, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es in den meisten Fällen so ist. Die meisten Fälle sind vielleicht ein sehr gutes Einkommen, aber dafür auch sehr viel Verzicht, sehr viel Schweiß, Tränen, was da alles drin hängt. Von daher, aber es ist interessant, weil auch, wie du gerade sagst, ne, so ein Fußballprofi, der würde darüber wahrscheinlich schmunzeln. Und ja, na, wie klar. Du vorhin auch kurz einmal gesagt hast, theoretisch noch zu wenig. Und ich bin der Letzte, der sagt, das ist gerechtfertigt. Für mich ist immer so, auch wenn jemand sagt, was ein Messi verdient und so weiter, ne, ich meine, da gibt es ja total viele Stimmen zu und da darf auch jeder eine Meinung zu haben, logischerweise. Aber ich denke mir halt, das ist einer, der da irgendwo ganz oben mitspielt und ich bin wahrlich kein Fußballkenner, aber der hat etwas gemacht, was alle anderen nicht konnten. Also gibt es dafür sozusagen kein Top-Level mehr.
Nee,
also,
na klar, da gibt es auch keine Grenze nach oben, da gibt es ja auch keine Bemessungsgrenze, sage ich mal. Die hast du ja in so Sachen nicht.
Ja, da muss man aber sagen, da muss man auch mal Richtung Amerika gucken mit dem Salary Cap, die dann in der NBA oder NHL und in der NFL, wo dann die Vereine nur so und so viel Millionen an Spieler ausgeben dürfen. Also der gesamte Kader hat einen Gesamtwert und das an Gehältern darf nicht überschritten werden und ein Spieler darf nicht mehr als das und das verdienen. Das ist, glaube ich, 121 Millionen für alle Spieler. Ich denke, das ist genug Geld für die Jungs.
Also, ja, definitiv.
Also, ja, definitiv. Wenn ich jetzt auch so lese, Messi hätte in Saudi-Arabien 500 Millionen im Jahr verdient, dann sage ich auch, okay, das ist fernab jeglicher gesellschaftlichen Wertigkeit. Also das ist ja unfassbar. Ja. Ich will nicht sagen, dass die Dartspieler mehr Geld verdienen sollten. Man muss immer im Vergleich sehen, ich meine, im Fußball sind die Gelder da, weil die Leute dafür Geld ausgeben, der TV wird eingeschaltet, die Stadien sind voll, Merchandise wird verkauft, das Geld ist irgendwo im Umlauf, dementsprechend kann man das Geld scheinbar auch ausgeben, ist eine Blase, die vielleicht mal platzen wird. Das ist im Dart aktuell noch nicht so, aber es wird mehr und mehr und das merken wir auch, wenn wir bessere TV-Verträge kriegen, wenn wir vollere Hallen kriegen, steigen auch bei uns die Preisgelder, also es wird alle 2 Jahre werden Preisgelder nach oben geschraubt und was viele nicht sehen, wir müssen alles selber zahlen. Also wenn ich irgendwie nach England fliege, muss ich meinen Hin- und Rückflug selber bezahlen. Ich muss meine Hotels.
Das macht die PDC
nein,
nicht.
Nein. Also die stellen für die Major-Turniere ein Hotel zur Verfügung.
Ja.
Das kann man buchen. Spielerhotel, WM, 300 Pfund die Nacht.
Hui.
Wenn du da natürlich eine Woche bleibst, weil du zwischen Spiel 1 und 2 Pause hast, ja, dann bist du mal gute 3.500 Pfund los, nur fürs Hotel, bist noch nicht hin und zurück gereist, nimmst 15.000 Pfund mit, gut, ist gutes Geld, musst du versteuern. In Deutschland, wenn du im Spitzensteuersatz bist, bist du bei fast 50%. Dann musst du in England noch einen Teil davon versteuern.
Ja, dann relativiert sich alles
schon. So, und dann gucken wir mal, wie viel da übrig bleibt. Ja. Ne, dann hört sich 15.000 Pfund erstmal richtig viel an. Dann hat natürlich jeder Spieler die Wahl, in ein anderes Hotel zu gehen. Ich persönlich bin auch selber in ein anderes Hotel gegangen, wo ich halt 80 Pfund die Nacht bezahle.
Ja.
Und da bin ich ganz ehrlich, das hört sich besser an und das ist halt auch, also ich muss nicht die 300 Pfund da bezahlen, nur weil ich einen Shuttle habe, der mich zur Halle fährt und zurück.
Ja. Voll gut.
Definitiv. Siehst du, das sind so Insights, die ich total spannend finde. Für mich war vollkommen klar, die PDC zahlt die Flüge, kümmert sich um Hotels, ihr werdet da, sag ich mal, hingebracht auf eine angenehme Art und Weise, müsst euch um nichts kümmern. Aber das heißt, du hast ja nicht nur die Tatsache, dass du spielst und reisen konzentrieren musst, du musst ja auch noch das ganze Backoffice machen. Oder hast du ein Management, was sich darum kümmert, oder machst du es alles selber?
Ich mache tatsächlich alles selber. Krass. Ich hatte die Möglichkeit, als ich auf die Tour kam, bei einem Management oder bei mehreren Managements unterschreiben zu dürfen. Das Problem ist einfach, das Management übernimmt die Kosten. Das heißt, Flüge, Taxikosten, Hotel wird alles bezahlt. Allerdings, wenn du Preisgeld einspielst, gibst du einen gewissen Prozentsatz ab. Das variiert, je nachdem, wie gut du natürlich bist, zwischen 30% Abgabe bis hin zu 70-80% Abgabe.
Ui.
Ja, naja, das ist aber auch, also ich meine, auf der einen Seite ist das Management gut für jemanden, zum Beispiel du hast einen 18-, 19-, 20-Jährigen, der kommt auf die Tour. Jetzt nehmen wir mal so ein England-Wochenende. Also Hin- und Rückflug kriege ich unter 250 Euro nicht mehr gestemmt. Die Flüge sind teuer geworden. Das heißt, ich habe 250 Euro ausgegeben, nur um hin und zurück zu kommen. Dann bin ich aber erst in Manchester am Airport, muss noch nach Barnsley rüber. Das sind nochmal 80 Pfund mit dem Taxi, eine Strecke. Kommen aber die nächsten 160 Pfund dazu. Dann habe ich das Hotel für 3 Nächte oder 4, bin ich die nächsten 200, 250 Pfund los. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 600 Euro, 700 Euro nur dafür ausgegeben, dass ich da hin und zurück komme, da schlafen darf, habe noch nicht gegessen, nicht getrunken.
Ja.
So, und dann kriege ich für meinen Erstrundensieg, wenn ich in der ersten Runde gewinne, 750 Pfund. Jetzt kommen wir wieder, ne, 20% ne, kommt drauf, dann werden aber erstmal 20% von englischen Steuern abgezogen. Jetzt muss ich das in Deutschland nochmal versteuern. Das heißt, ich habe noch nicht mal 500 Euro eingenommen. 400 Euro. Irgendwo so. Das heißt, ich habe mit einem Sieg auf der Tour noch nicht meine Kosten gedeckelt.
Ja.
Ich bin immer noch im Minus. Und für jemanden, der sich das nicht leisten kann, überhaupt hinzukommen, der nimmt lieber die 30% mit und hat die Chance zu spielen. Als er überhaupt nicht spielen darf. Und dementsprechend ist Management gar keine schlechte Sache. Ich will gar nicht sagen, dass die das Geld aus der Tasche ziehen, weil die haben enorme Kosten. Wir haben es ja gerade vorgerechnet. Das sind 600, 700 Euro für die. Und dann muss der Spieler jetzt schon mal 2 Spiele gewinnen, damit das Management ein gewisses Plus hat, minus die 30%, die der Spieler noch haben will, die der dann aber auch wieder versteuert. Also das ist eine unfassbar schwierige Sache für jemanden, der nicht den Background hat und im Jahr 10.000, 15.000 Euro hat, die uns die Tour kostet, an Reisekosten. Wenn du die nicht auf der Kante hast, dann brauchst du die Tour gerade erstmal nicht erspielen.
Krass. Alles Sachen, die man einfach nie erfährt. Ne? Darüber wird ja auch im Fernsehen nicht gesprochen. Da sprechen die Moderatoren ja über alles Mögliche, aber nicht über sowas. Das ist für mich komplett neu. Ich war mir sicher, da ist immer Catering am Start. Also beim Turnier selber wird es wahrscheinlich auch so sein. Ne?
Die Schnitzel, das bezahlen wir auch.
Bezahlt ihr auch?
Ja, natürlich.
Naja, klar, logisch.
Ja.
Klar.
Und das variiert natürlich auch. Ja, also wenn wir, also ich meine, es kann schon mal passieren, dass du die Flasche Wasser für 6 Euro, 6 Pfund bezahlst.
Natürlich.
Der Dartspieler haben es ja.
Aber dürftest
und das du ist nicht, dann das, das ist noch nicht mal die PDC, die macht, sondern das sind die Hallen, die Catering-Preise machen. Da kann man noch nicht mal der PDC einen Vorwurf machen, sondern muss man sagen, die PDC Europe in Deutschland bei den Turnieren bietet die Preise zur Hälfte an. Also da kriegst du die Flasche Wasser halt für 2,50. Das ist ein fairer Preis, gebe ich auch gerne aus. Ne? Ich will da auch gar nicht sagen, dass ich da alles umsonst haben will, solange die Preise fair sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Hildesheim war, das Catering von der Halle und die Preise, die waren unverschämt. Und ich hatte am Montag eine Flasche Wasser mit. anderthalb Liter für den Spielort, das war auch alles okay. Und dann wollte ich am Dienstag wollte ich eine Flasche Sprite und ein Wasser mitnehmen. Da sagen die auf einmal, nee, die Halle hat gesagt, jetzt nur noch ein Liter Wasser pro Spieler, pro Tag, nicht mehr. Weil wir wollen die Getränke selber verkaufen. Aber ja, haben dann die Flasche Wasser für gefühlt 7-8 Euro verkauft.
Ja, das ist frech.
Das war gerade meine Frage, die ich hatte.
Finde ich persönlich auch einfach eine Frechheit. Und wie gesagt, da geht keine Schuld an die PDC, sondern das Catering wurde von der Halle übernommen. Und das ist dann dem Hausrecht und allem drum dran. Das, ne, muss man respektieren und akzeptieren. Aber meine Meinung dazu ist, ich fand es nicht in Ordnung.
Wir reden über Wasser. Würde ich auch nicht in Ordnung
finden. Ja, und wir sind Sportler.
Ja, total. Ja, krass, aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, es geht in alle Richtungen. Ich meine, das, was wir zum Beispiel hier machen, können auch ganz viele von außen gar nicht greifen. Also du siehst das jetzt hier so, aber wenn jemand das später auf dem Bild in einem Video sieht, dann ist niemandem bewusst, wie viele Lichter hier hängen, wie viel Kabel, wie viel Kilometer Kabel verlegt worden sind und so. Und
was das Ganze so ein drumherum. Scheiß Kabel kostet alleine. Das ist ja auch frech heutzutage.
Ja, das stimmt.
Das Ganze drumherum, egal wie, das kann man auch, glaube ich, schwer greifen. Wie kam es denn bei dir überhaupt dazu, dass du gesagt hast, so jetzt finde ich aber Grillen auch ganz geil?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe von meinen ehemaligen Schwiegereltern ein Grill geschenkt bekommen. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, das ist ja mal ein ordentliches Gerät, dachte ich. Aber es war wirklich ein ordentliches Gerät. Ja, und dann bin ich halt mal online gegangen, habe mich so ein bisschen erkundigt, weil ich hatte vorher so ein, aus dem Baumarkt für 150 Euro, so ein Grill. War warm.
Aber sozusagen, war quasi sozusagen Grillen, wie man es halt kennt.
Ja, war fing halt einfach so an, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ja mal sauber kriegen, muss ja auch mal das machen und was ist denn da gut und wie kriegt man das denn hin? Und dann bin ich halt online gegangen, habe bei YouTube geguckt und dann wurdet ihr mir, glaube ich, so auch als erstes und die ersten Videos angezeigt. Und ich weiß noch, ich glaube, das erste Video war, ihr standet hinter es war kalt. Ihr wart zu zweit und ihr standet hinter einem Block, aber das sah so aus, als ob ihr so in einem Vorgarten von einem Gebäudeblock standet und in der Kälte über das Reinigen eines Rostes geredet habt.
Das war bei mir im Garten.
Ja, das kann sein. Also das sah, genau, irgendwie sah das so aus, als ob da eine Kellertreppe im Hintergrund war oder irgendwie ein Geländer auf jeden Fall. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also sah nicht
oder war das bei dir im Garten, weil das würde hinkommen.
Kann auch bei mir im Garten gewesen damals sein. Da ging. Ach ja, das war bei mir, da geht die Kellertreppe runter. Das war damals in der alten Wohnung.
Und das war so das erste Video, was ich gesehen habe von euch und da stand auch, ist 5 Jahre her oder 4 Jahre her zu dem Zeitpunkt und dann habe ich mir halt ein paar Videos von euch angeguckt und so kam eins zum anderen.
Total witzig. Ja, also bei uns zum Beispiel mal spannend zu sehen, wer dann teilweise auf Instagram auch aktiv ist, also die wenigsten schreiben ja, ne? Aber wenn du dann mal in den Stories teilweise kannst das sehen und jemand, der einen verifizierten Account hat und so, die werden dann nach oben gespült. Und wir müssen manchmal auch schmunzeln und denken immer so, ja, ist witzig, wer da so alles zuguckt und dabei ist und auch was so konsumiert wird, weil da kriegt man ab und zu doch mal eine Nachricht und denkt sich so, ey, cool. Und kann mir vorstellen, dass es bei dir auch ähnlich sein kann, ne, dass da auch von allen Seiten mal, oder ist das so, dass du das wahrnimmst, dass auch, wo du denkst so, ach, die Person guckt auch Darts, habe ich mir gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Gibt's das
auch? Doch, also gerade zur WM-Zeit, also man im Darts, gerade was so die Aufmerksamkeit der breiten Masse angeht, konzentriert sich sehr, sehr auf die WM. Und ich glaube, vor meiner ersten WM bin ich mit gefühlt 15.000, 16.000 Followern auf Instagram reingegangen und nach meinem Dimi-Spiel waren es über 40.000. Ja. Also dieses eine Spiel hat das Ding aber so nach oben geschossen.
Ja, glaube ich.
Und da gab es dann natürlich auch Nachrichten von Fußballern aus Köln und allem drum dran. Also auch andere Sportler, die dann natürlich Wahnsinn, da auch Nachrichten schreiben. Aber auch zum Beispiel Christian Huber, Schriftsteller aus Köln, der auch einen verifizierten, wie du schon sagst, verifizierte Accounts werden ja von oben angezeigt. Und dann sieht man das, und dann kriegt man da so Nachrichten und denkt sich, ja gut, okay, man hat da so 8000 Nachrichten zwar im Posteingang, kriegst du sowieso nie gelesen, versuchst es natürlich.
Geil.
Aber so spätestens nach 2 Tagen hast du dann auch so wirklich, ich will nicht sagen keine Lust mehr, aber es irgendwann qualmt halt der Kopf.
Ja, natürlich.
Aber ich versuche möglichst immer alles zu beantworten. Und ihr hattet ja, glaube ich, auch geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, nach dem zweiten WM-Spiel da. Und da kriegst du natürlich aus der breiten Gesellschaft alles mit.
Ja, total geil. Das ist
cool, ich finde das auch gut.
Ja. Definitiv. Ich hatte, wo du übrigens mit dem vielen Reisen das sagst, ne? Ich hatte früher mal ein Gespräch mit Robin Schulz, witzigerweise, auf einem Festival und dann ist er von da aus direkt nach Kroatien weitergeflogen, hat gesagt, bei mir ist das Problem, in meinem Portemonnaie sind 7 verschiedene Währungen und am Ende gucke ich immer einmal rein und sehe dann, wo ich überall war, weil ich selber gar nicht mehr begriffen habe. Und das hätte ich vorhin noch ergänzen wollen bei dem Thema, als die Reiserei ankommt, weil du realisierst doch gar nicht mehr, wo du überall warst, wenn du so viele Sachen nacheinander machst, oder?
Nee, also bei uns konzentriert sich das normale Geschäft schon eher auf UK, also gerade England. Aber man kann auch in anderen Ländern, gerade auf der European Tour, kommt man auch dann nach Ungarn, Budapest, Kopenhagen, Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, da wird schon viel gespielt. Mhm.
Ja. Verrückt.
Abgefahren. Wie war es für dich erstmal da zu WM?
Das ist eine spannende Frage. Das stelle ich mir
auch. Warte mal, wann war deine erste WM? 2021 oder 22?
Genau, 2021 Kalenderjahr. Es war aber die WM 22. Genau. Man nimmt nämlich immer das Finale und das findet ja im Januar statt und deswegen war es die WM 22, aber es war ich weiß gar nicht mehr, irgendwann 2021, welches Datum genau, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, erste WM fing ja schon mit der Auslosung an und ich war ja als Tourcard-Holder drin und hätte dann einen von den 32 regionalen Qualifikanten bekommen können und habe ja früh im Jahr schon die Super League gespielt, das ist der deutsche Qualifikant und stand im Finale, habe 3 Matchstarts auf Doppel 18 vergeben gegen Martin Schindler und Martin ist damit regionaler Qualifikant gewesen. Und ich war Pro-Tour-Qualifikant, weil ich mich über das Jahr noch über die Pro-Tour reingespielt habe. Und in Auslosung kriege ich Martin. ich hätte iPad gegen die Wand schmeißen können. Ich dachte mir, jetzt spielst du die Super League, vergeigst das Finale, spielst ein geiles Jahr und kriegst dann den nominal besten Spieler von den 32 Qualifikanten, weil er das beste Jahr gespielt hat von den 32 Spielern, in Deutschen bei deiner ersten WM. Bei deiner ersten WM kriegst du auch noch einen Deutschen.
Ist auch so bitter, dass man dann sozusagen, es sind so wenig Deutsche vertreten. Und
wir waren zu dritt? Nee, zu viert. Genau. Fabian war noch dabei. Ja, stimmt. Genau. Und dann kriegst du Martin. Und dann haben wir, Martin nicht, wir haben auch geschrieben, wir haben gesagt, da hätten wir Super League-Finale sein lassen können, weil wenn ich das Ding damals gewonnen hätte, hätten wir auch gegeneinander gespielt. Geil. Nur er halt dann als Proto-Qualifikant und nicht als Regionaler. Ne? Also, naja, völlig verrückt. Und ist natürlich schwierig, weil ich verstehe mich gut mit Martin. Und man spielt ungern gegen Leute, die man mag. Und das war für uns beide kein einfaches Spiel. Trotzdem war die Freude natürlich auf die WM groß. Wir haben uns trotzdem auch zusammen vorbereitet. Also wir haben uns einmal im Saarland mit Gaga und mit Martin getroffen, haben dann ein ganzes Wochenende durchgezockt. Und also ich wusste bis zum Walk-On nicht, welches Lied kommt. Das war auch sehr spannend.
Wählst du das nicht selber?
Doch, ja, aber normal heißt es internationales Turnier, also nicht in Deutschland, internationaler Songtext. Und ich habe ja Kölsche Jung von Brings. Und ist ein deutscher Songtext.
Geil,
Und ich habe denen dann halt eine E-Mail geschrieben und gesagt, pass auf, ich möchte den und den Song. Ist das okay? Wenn der Broadcaster das kaufen kann, dann ist okay. Und da habe ich gesagt, okay, falls nicht, nehme ich den und den Song. War, glaube ich, Elton John mit Rocketman, hatte ich mir als Plan B überlegt. Da kam nie eine Antwort. Nie. Bis zur WM habe ich nicht eine Antwort bekommen, ob der Broadcaster das Ding kaufen konnte oder nicht. Ich stand beim Walk-On und habe mir gedacht, mal gucken, was kommt. Und dann habe ich so den Rhythmus gehört und habe gedacht, das ist doch Kölsche Jung.
Und dann, ey, geil.
Und dann hat die WM nochmal doppelt so viel Spaß gemacht. Ja, das war cool. Und ansonsten bist du natürlich hochgegangen, hast dir gesagt, ja gut, jetzt spielst du halt gegen Martin. Und dann gewinne ich das Ding auch noch. Und dass ich dann in der nächsten Runde gegen Dimi gewinne, das konnte ich mir natürlich nicht erträumen, aber war Gott sei Dank so. Mhm. Und dann wirst du halt mit einem Spiel mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen berühmt, aber du kriegst halt schon extrem viel Aufmerksamkeit, erreichst da einen Erfolg. Und ich bin auch froh, dass ich mit einem Sieg den Erfolg erreichen konnte und nicht mit einer WM-Niederlage gegen einen guten Spieler. Dann lieber doch mit dem Sieg.
Ja, definitiv. Ja. Also ich habe da auch immer mitgefiebert. Ich war da ja voll, jede WM bin ich auch voll drin. Letzte WM war ja Gaga unglaublich.
Ja.
Also es war wirklich abgefahren.
Er wäre heute übrigens fast mitgekommen.
Ja. Genau, richtig. Ja, aber er spielt ja morgen dann mit Martin schon den World Cup of Darts als Nummer 1 und Martin Nummer 2 in Deutschland. Und soweit ich weiß, ist heute noch Media Day. Das heißt, die haben heute da noch ein bisschen was mit der PDC, je nachdem, zu tun. Und das wäre auch ein bisschen stressig gewesen. Ja, deswegen ging es für ihn gestern direkt dann nach Frankfurt. Sind dann heute ganz entspannt das ganze Ding angehen und Wettkampfvorbereitung und so weiter. Aber wäre cool gewesen, er hätte Bock gehabt, definitiv.
Ja, ganz liebe Grüße gehen raus.
Ja.
Und wir irgendwann mal alle gemeinsam nach. Wenn du heute hier durch das nächste Thema durch bist, dann sehen wir ja, was geht und dann.
Ja,
genau. Geil.
Ja, wir kommen auch gerne mal ins Saarland. Wir müssen ja, habe ich gehört, wir müssen ja dem Gaga auch zeigen, dass es mehr gibt als Schwenker.
Ja, ihr könnt, also das macht ihr am besten mit Gaga direkt aus.
Geil. Nee, aber ich höre da auch raus, ihr untereinander versteht ihr euch gut.
Ja.
Weil das sind ja auch Sachen, die dann auch nochmal wahrscheinlich als Frage mal aufkommen, so mag man sich untereinander. Ich habe auch mal, es gibt einen, wie heißt er, Gervin Price oder so, der so so.
Der vorher Rugby-Spieler.
Genau, war, der ja. war auch so, den habe ich nur mal im Fernsehen gesehen, dann wieder da durchgedreht. Und da gab es danach ja sehr geteilte Meinung über ihn als Person. Und
du hast letzte WM wahrscheinlich mit Kopfhörern.
Ja, ja, genau.
Also, ja. Und aber dann, ganz ehrlich, ich würde es genauso machen, wenn ich nicht klarkomme auf die Lautstärke. Ich würde Stöpsel rein und Kopfhörer auf mit Noise Cancelling.
Ja, weil ich denke mir nämlich, wie du gerade selber sagst, wenn du die Leute magst, gegen die du spielst, dann, weiß ich gar nicht, kann man dann sozusagen so gut trennen dazwischen? Also natürlich kann man es in dem Moment dann wahrscheinlich trennen, aber trotzdem irgendwie ist ja was in Verbindung noch, dass man auch, vielleicht gönnt man den anderen auch dann den Sieg noch mehr mit, wenn es dann so kommt. Aber ich glaube, es ist cooler, wenn du sagst, na, die Person, mit der habe ich kaum Kontakt oder die kenne ich kaum oder, Ich stelle mir das zum Beispiel beim Boxen und Co. auch so, genauso vor. Wenn du dich vorher verstehst und weißt, dann denke ich mir mal so, schlägst vielleicht auch nicht ganz so hart.
Haben sich jemals die Klitschkos gegeneinander in den Ring gestellt?
Nein.
Das hätten die für kein Geld der Welt gemacht. Die auch nicht gemacht, ne? Weil wenn die sich gegenseitig da
hätten die niemals
die Nasen platschlagen müssten.
Nee, also wenn, dann hätten sie sich wahrscheinlich immer auf den Nüss gehauen, einer wäre umgefallen, hätten sie das Geld mit dir genommen.
Das wäre einfach so schön. Die Schulter legt sich einfach
Das wäre ein taktisch
Flug. Ja, das wäre richtig. Ja,
Wahnsinn, ein Schlag K.O., das gab's so nicht. 3 Sekunden und der Kampf war vorbei.
Ja, so in etwa, genau. Hätte auch keinen Wettanbieter so vermutet.
Ja. Genau.
Es ist wahrscheinlich schon dann schwieriger, wie du auch gerade sagtest, gegen jemanden dann wie Martin, den nur sein Mars oder auch Gaga, ihr trainiert ja auch viel zusammen zu spielen, als gegen einen Engländer, mit dem du vielleicht nicht viel zu tun hast.
So. Ja, also muss man sagen, man muss es ausblenden. Es ist ganz wichtig, das zu können. Es ist egal, gegen wen du spielst, egal, ob du ihn magst oder nicht magst. Gut, ich spiele gerne gegen Leute, die ich nicht so gern habe, also die am Borden so ein bisschen... ich sag mal, nervig sind oder ihre Eigenart haben, das macht mir immer ein bisschen mehr Spaß, weil da willst du unbedingt gewinnen, da ist man noch ein bisschen motivierter.
Ja, voll gut. Hm.
Aber am Ende des Tages spielt man gegen das Board und nicht gegen den Gegner. Und wenn der Gegner am Ende besser war, dann ist einfach well played mate und fertig ist, dann hat es eigentlich in der eigenen Leistung entweder nicht gereicht oder der Gegner war einfach überragend, dann muss man ihm das gönnen, egal ob es ein Kumpel oder nicht ist.
Hm. Ja, das ist ja auch dann die Sportlichkeit, die es ausmacht. Ja, ne? Genau. Ich meine auch gehört zu haben, es ist jetzt Halbwissen, du wirst es genau wissen, es gibt eine Strafe bei der PDC, wenn man sich auf der Bühne nicht die Hand schüttelt nach dem Turnier.
Habe ich nichts von gehört. Okay, soweit ich weiß, kann es da sicherlich eine Strafe geben. Also es gibt schon Strafen, man sollte sich schon benehmen. Es gibt ja auch eine Außenwirkung, Vorbildfunktion ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Aber es gibt auch genug Beispiele, wo man sich dann halt auch einfach mal ein bisschen kabbelt und mal ein bisschen, die Emotionen hochkochen, die dann vielleicht nicht im Handschlag enden. Ich habe selber erlebt, im Super League-Finale war ein bisschen ungünstig mit Nico Springer. Da war auch ein bisschen Emotionalität im Finale drin und nach dem Spiel. Klar, ich musste erstmal Frust raus, oder was heißt Frust? Also ich habe ja gewonnen und dann aber auch einfach mal den Druck rauslassen. Habe da einfach mal 2, 3, 4 Sekunden gebraucht, bin so ein bisschen die Halle rechts weg. Habe da Nico in dem Moment unbewusst stehen lassen, was ich nicht wollte. Aber das waren einfach Emotionen, die da von denen ich übermannt wurde. Ja, und Nico wollte dann natürlich auch nicht eine halbe Minute auf mich warten, bis ich dann endlich mal zum Handschlag komme, kann ich verstehen. Dann ist er schon zum Referee und zu den Schreibern und dann bin ich hinterher, weil ich genau in dem Moment zu ihm wollte, aber er ist dann dahin gegangen, habe ich gedacht, okay, er macht den Weg dahin, dann habe ich den Weg gemacht, dann habe ich mich umgedreht und dann war Nico aber schon auf dem Weg von der Bühne runter, weil er sich dann nicht nochmal umgedreht hat. Und er empfand meinen Jubel und dieses Auslassen als sehr provokativ. Kann sicherlich als Außen, ich habe es mir angeguckt, es kann so rüberkommen, so war es aber in keinster Weise gemeint. Und das war aber auch dann relativ schnell wieder vergessen. Also bei mir bleibt nichts hängen, bei Nico bleibt nichts hängen. Wir haben uns mittlerweile schon ein paar Mal gesehen und quatschen wieder ganz normal und das ist alles in Ordnung. Ja, Super League-Finale, der junge Mann kann zum WM fahren zum ersten Mal. Für mich geht es um meine Tourcard, ich muss das Jahr retten. Und da sind Emotionen im Spiel und dann hinten raus, ja, dann lässt man es einfach raus und das nach 10 Minuten auch wieder gut.
Ja, natürlich, das gehört auch dazu. Da gehört dann aber auch die gewisse Sportlichkeit dazu, dass man dann eben auch hinterher wieder. Ich meine, wenn wir im Büro hier, wir diskutieren auch oft über Sachen so. Dann diskutiert man, das ist kein Streit, eine Diskussion, danach ist auch alles gut so. Das ist halt auch, weißt du, das haben wir intern, das hat man auch mit anderen Menschen. Ich finde, man muss dann aber auch den mal seinen Stolz sein lassen, auch dann einfach wieder runterkommen und sagen, hey, sorry, tut mir leid, war doof, aber so war's. Wie du es gerade gesagt hast, ist genau richtig, glaube ich.
Ja. So, um dich als Person noch besser einschätzen zu können, was ist dein Lieblingsessen?
Alles. English Breakfast ist es nicht.
Also Baked Beans sind es nicht.
Ja, was ist mein Lieblingsessen? Hui, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich, glaube ich, gar nicht, ich bin relativ pflegeleicht, was Essen angeht, aber wenn ich jetzt so das raussuchen müsste, was das Beste ist, ich glaube, ich stehe immer total auf ein frisch geklopftes, schön lecker paniertes Schnitzel mit Bratkartoffeln.
Oh, also das ihr beide genau, seid ja hier.
Das ist so, das ist, also ich kenne es halt von früher, von meinem Papa, der hat sehr gerne gekocht gehabt und war so der Koch bei uns in der Familie und der hat sehr leckere Schnitzel gemacht und Schnitzel kriegt man mich immer, also im Brauhaus immer Schnitzel. Oh.
Ja, ich schnitze es auch. Also für mich, wenn man mich fragt, was ich immer essen kann, ist Schnitzel. Schnitzel mit Kartoffelpüree, wunderbar.
Ja, ich bin da so Team Bratkartoffeln. Aber
ah, das ist nicht so meins.
Ja. Doch, Bratkartoffeln. Ja, Bratkartoffeln
ist das Einzige bei Kartoffeln, was ich nicht so feiere. Ich esse gerne Salzkartoffeln.
Außer meine.
Rosmarin. Ja, manchmal sind sie schon gut, aber ich bin eher so, wenn Hiwala Püree oder Bratkartoffel, dann nehme ich immer Püree.
Ich immer Bratkartoffel.
Das ist gut.
Aber ein gutes Schnitzel, da kann man nicht sagen. Burger geht auch immer.
Ja, natürlich. Also klar, also ich esse wirklich vieles gerne. Ich mag auch gerne orientalische Küche, viele auch so regionale Küche, wenn man, egal ob man in Deutschland oder woanders ist, wenn man irgendwo ist, dann muss man einfach was essen, wie zum Beispiel in Ungarn mal eine richtig leckere Soljanka oder einen um dran. Ich bin dann halt so, auch wenn ich mal irgendwo bin, dann möchte ich die Kultur erleben. Das heißt nicht nur Dinge sehen, sondern auch deren Küche erleben und bin da sehr, sehr flexibel und offen gestellt, aber ich bin schon Team Fleisch, muss man schon sagen. Mhm. Ja.
Und wenn du so an deine Kindheit denkst und an Oma, was war das beste Rezept? Was
ach hey, ich komme aus dem Osten. Das war natürlich das gute Jägerschnitzel.
Ja, ja, ja.
Die Jägerwurst paniert.
Ja.
auf Nudeln mit Tomatensauce.
Aber krass, oder? Man hat das sofort im Kopf. Also
ja,
das
natürlich.
Kann man sofort benennen, ne?
Das kann man sofort
Jägerwurst
benennen.
Jägerwurst paniert.
Das war das gute Jägerschnitzel aus dem Osten, ja.
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 Das war das.
Ja, ich habe es durchaus schon mal gehört. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass ich mir eine Jägerwurst verliere.
Heute kann man sich es auch nicht mehr vorstellen. Ich würde es, glaube ich, auch nicht nochmal bestellen. Aber man erinnert sich halt dran zurück und ganz ehrlich, es war lecker. Es war okay, man konnte es essen. Definitiv.
Das, ne? Ja. Ich habe früher auch gerne Ravioli gegessen.
Ja.
Und das, ich habe es auch vor kurzem mal wieder gemacht, also aus der Dose, ne? Habe ich vor kurzem auch mal wieder gemacht und habe so gedacht, oh, ist eine Erinnerung zurück, aber muss ich jetzt auch nicht andauernd wieder haben. Aber war okay.
Früher bei uns beim Angeln am See Standard, ne? Wenn wir übers Wochenende am See waren, da gab es immer Dosenravioli und Julian hatte nicht nur eine Packung dabei. Da war geplant, 3 Tage Dosenravioli zu essen und immer die gleiche Sorte auch. War, glaube ich, sogar auch immer die gleiche Marke, die du dabei hattest.
Ja, da gibt's auch nur
einen. Da hatten wir so einen Campingkocher und dann ging das los. Das Vorteil natürlich, gerade wenn du irgendwie unterwegs bist, nicht so viel mitschleppen willst, brauchst nicht viel, geht schnell, ne?
Ja, ja, genau.
Und füllt am Ende, es hat da den Zweck, hat's immer erfüllt.
Ja, so wie die Nudeln zum Frühstück in England für mich den Zweck erfüllen, Wasserkocher heiß, Ding da rein, kurz die Soße ein bisschen umrühren, dann hast du zumindest ein halbwegs nährhaftes Frühstück.
Kannst ja im
die Zusatzstoffe da drin, so, die ignorieren wir dann einfach mal kurz, ja, aber gut. Ist dann halt so. Mhm. Ja.
Na gut, aber ich stelle mir jetzt auch, also dieses Thema Baked Beans und was da alles so auf und, also ich habe schon ein, zwei Mal gegessen, fand's okay, aber wenn man es andauernd essen muss, ja.
Boah, für mich ist das gar nichts, Baked Beans oder so. Also Spiegelei Bacon, ja, sofort, könnte ich, wenn ich im Urlaub bin, freue ich mich immer drauf, 7, 8, 9, 10 Tage jeden Morgen, Spiegelei Bacon, perfekt. Eine Wurst zum Frühstück bräuchte ich auch nicht.
Das Problem ist, der Bacon da, das ist nicht wie bei uns, dieser ganz dünne Bacon, das sind so diese richtigen Lappen. Ne, ja, die sind dann auch noch richtig schön fett durchzogen.
Ja,
Dann hast du, wenn du Spiegelei kriegst, die sind so glasig, dass ich weiß nicht, ob die frittiert gefühlt sind, die liegen in Fett, also da ist Fett von oben, unten, links und rechts sogar scheiße, das ist wahrscheinlich schon Eigelb drin. Dann hast du da diese Kartoffelecken, die kann man gut essen, da muss man sagen, diese Kartoffelecken, diese Kartoffeldreiecke, die gehen. Dann hast du da die Beans, lässt sich streiten, kann man mal essen, muss nicht. Und dann hast du Rührei, das ist aber meistens dieses Pulver. Also kein richtiges Ei, dieses angerührte Rührei-Pulver. Heilige.
Und das essen die da den ganzen Tag?
Aber komplett.
Das ist doch nicht normal. Komplett. Die Engländer müssen doch Verdauungsprobleme haben. Wenn ihr da auf der Bühne steht und spielt und morgens eine ordentliche Portion Bohnen gegessen habt, die müssen doch die ganze Zeit dann abschmettern da.
Ja, also es ist schwieriges Thema.
Das ist Irritation des Gegners.
Ich stelle mir gerade wie einer direkt am Ochi einen streichen lässt und dann stehst du und denkst dir, ach du Scheiße, ich kann nicht werfen. So
wir hatten hier gerade einen Koffer abgestellt.
Ja, es gab mal den Streit zwischen Wesley Harms und Gary Anderson auf der Bühne vom Grand Slam und Gary Anderson hat gesagt, der hat da oben gefurzt wie Hölle und Wesley Harms hat gesagt, der hat gefurzt wie Hölle und das gab es im Interview dann halt.
Nein.
Die haben sich das im Interview danach haben die es ausgefechtet. Einer hat behauptet, der andere. Also, wahrscheinlich war es am Ende Russ Breyer als Caller.
Der Caller hat
sorry, Russ.
Hat da kurz einen Koffer abgestellt. Ja, aber ey, wenn du morgens diese Bohnen und so isst, ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, Erbsen, Bohnen, Linsen bringen den Arsch zum Grinsen.
Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, komm,
jedes holen Böhnchen sie alle raus. Dönchen. Naja, aber die, das kommt ja nicht von ungefähr, da, das ist ja so, weil diese Lebensmittel nun mal Methan erzeugen oder dadurch besonders viel Methan entwickelt wird. Und
ist doch schön, wenn wir von jedem auf alle möglichen Themen kommen. Ja, das aber ich kann mir vorstellen, die ganzen Darts-Fragen kriegst du jeden Tag 8-mal gestellt.
Ja, ein paar. Aber so ist auch okay.
Die Böhnchen.
Aber wir sind ja jetzt schon so tief in den tiefen Fragen drin. Die stellt ja kein Moderator. Ich habe noch nicht gehört, dass Elmar Pauke oder Pauke heißt er, ne?
Pauke, ja.
Pauke, so. Gefragt hat, sag mal, stinkt's eigentlich auf der Bühne, furzen die da, wenn ihr morgens die Bohnen esst? So. Das sind ja Fragen, die gibt's nur hier bei uns.
Das stimmt.
Ja. Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Ich habe noch eine wichtige Frage.
Ja, dann los.
Was machten die Dartspieler in den Pausen, bei so einer WM zum Beispiel oder bei einem anderen Turnier, wenn nach 3 Legs eine Pause ist, was passiert da?
Du hast zwei Optionen, entweder du bleibst auf der Bühne und kannst auch Practice-Darts werfen, also hinter der Bühne gibt es kein Practice-Board nochmal separat, wenn du Practice werfen willst, musst du es auf der Bühne machen, oder du gehst runter und dann ist hinten halt entweder ein Raum, Container oder einfach ein separater Bereich in der Halle für die Spieler und da steht dann halt eine Flasche Wasser. Dann kannst du auf Toilette gehen, also Toiletten sind natürlich direkt um die Ecke und du kannst natürlich für die, die rauchen wollen, auch eine rauchen. Also dann kannst du kurz um die Ecke gehen, kannst eine rauchen. Okay. Ja, viel Zeit bleibt nicht. Du hast 5, 6, 7 Minuten, je nach Broadcaster, ob es ein Sky Sports Spiel ist oder ITB. ITB hast du ein bisschen weniger Zeit, Sky Sports ein bisschen mehr. Und ja, dann macht jeder das, was er für richtig hält.
Ist das Wasser unbezahlt dann?
Nee.
Auch bezahlt, musst du auch zahlen.
Das kann doch nicht wahr sein.
Und das Wasser auf der Bühne, musst du das auch zahlen?
Das Wasser auf der Bühne nicht, nein. Ah, aber
ich nur auf der Bühne
trinken. Ich weiß noch, nach meinem ersten Spiel gegen Martin, ich hatte mir dann 2 Wasser unten in den Container stellen lassen und der Security nimmt dann dein Wasser und ein anderer Security trägt dir dann deine Darts darunter. Das heißt, du musst dich eigentlich erstmal nicht nur da runtertragen, was im Alley-Pally echt weit ist, also vom Practice-Bereich runter zur Bühne sind 10 Minuten Fußweg, locker. Echt? 5 bis 10 Minuten bist du unterwegs.
Ah, krass.
Ja, das ist ein weiter Weg. Nach dem Spiel, ich war ja dann bei den Interviews und hat ja sich eine Stunde gezogen, bist ja dann hier bei Sky Sports noch, dann bist du wieder bei Sport 1, bei The Zone, jeder will ja dann irgendwie mit dir quatschen, der Holländer will mit dir quatschen und. Und dann komme ich hoch und dann wollte ich gerade gehen und dann kommt der Security an und sagt, hier ist noch die Rechnung für deine 2 Wasser und dann musste ich noch die 2 Wasser oben an der Theke bezahlen.
Nein! Oh nein.
Da habe ich ihn angeguckt und ich sag, kein Problem, mache ich.
Das ist echt krass.
Da haben wir echt richtig Glück bislang gehabt. Wenn wir irgendwo zum Grillen waren, so mussten wir unser Wasser meist nicht bezahlen.
Ja.
Das wurde uns dann so gegeben.
Wir hatten mal einen Dreh für eine Biermarke in Berlin. Auf so einem Rooftop-Dreh war das im Prinzip, ne, über den Dächern. Mhm. Und da war das dann im Vorfeld so, dann gibt's so, ich glaube, die richtige Bezeichnung ist Runner, bin mir nicht sicher, oder Roadie. Jedenfalls immer einer, der sich um alles kümmert. Und da wurden im Vorfeld so ein paar Fragen gestellt und ich habe einfach nur aus Spaß gesagt, dass Hannes gern Nutella isst. Nur so als Gag, weil ich mir gar nichts dabei gedacht habe, ne? Du kannst es nicht vorstellen. Die haben da aufgefahren, essen, trinken, Nutella und dann auch, ob das richtig ist und passt und so. Und ich gucke da hin und sage, oh Gott, das ist unangenehm.
Das war richtig unangenehm.
Das war so unangenehm. Dann stand da eine Person, die hat immer nur gefragt, so, möchtest du noch was für deinen Nutella? Brauchst du noch irgendwas? Und er guckt, nee, alles gut, ich habe schon gefrühstückt und so. Und dann, wir haben da gestanden, ne? Wir waren völlig überfordert.
Die wollten mir auch Brötchen schmieren, also die wollten uns Brötchen schmieren. Ich sag, du, also ich krieg das gerade noch selber. Ja, nee, müsst ihr nicht. Es war mir fürchterlich unangenehm. Also manchmal hast du das, dass du, das geht uns immer noch so, mittlerweile kennen wir ja viele Sachen, aber es geht uns zumindest dann auch immer noch so, weil wir auch oft Gags machen und auch oft sehr ironisch sind, das merkt man vielleicht auch in dem einen oder anderen Video, aber viele Leute das natürlich gar nicht wissen und uns nicht kennen, ist ja klar, man selber denkt da manchmal nach und man macht, sagt dann einfach was und dann steht das da wirklich bereit und denkst du, ach du Scheiße. Das war jetzt aber
ja,
nicht.
Ja, das war so da lapidar dahergesagt, ne? Und dann hat man uns danach noch erklärt, weil wir haben dann gedreht, war alles cool, hat richtig Spaß gemacht. Und dann hat man uns danach erklärt, dass eine Woche vorher ein Team da war, die haben auch was gedreht und dann wurde immer zwischendrin einfach reingerufen von der Seite, da war ein Management dabei, die haben mal reingerufen und gesagt, nee, das steht nicht im Vertrag, dürft ihr so nicht machen, nochmal neu aufnehmen. Und die haben das bis ins Detail hoch, ne, also nach dem Motto, da muss bitte in dem Raum nochmal ein weißes Sofa stehen und da nochmal ein Licht mehr und so. Also wurde dir ein Kopf fest, ne, denkst, was soll das jetzt?
Wahnsinn.
Und danach habe ich verstanden, warum die sich so einen Kopf gemacht haben, weil die haben gedacht, oh Gott, diesmal machen wir es alles richtig und uns war es ja, richtig unangenehm. Also, aber es sind einfach Erfahrungen, die witzig sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch in eurem Sport Leute gibt, die so abdrehen und dann sagen, ey, pass auf, ich brauche einen Raum für mich allein oder was auch immer. Können wir schon vorstellen, oder?
Weiß ich nicht. Also mir ist jetzt nichts bekannt. Also wir Dartspieler sind schon sehr pflegeleicht, sage ich mal. Sicherlich hat der ein oder andere so seine Vorstellung von dem Ganzen. Das habe ich aber jetzt live noch nie mitbekommen, muss ich sagen. Also bisher, auch wenn wir auf einer Gala sind mit den Top 5 Spielern, da ist alles easy locker. Also wirklich ganz entspannt alles.
Okay. Spricht für sich, finde ich. Aber wenn man auch überlegt, wo Dartsport herkommt und so.
Ja,
die alles Ursprünge, sehr bodenständig, ne? So, ne?
Ja, also da bei Galas oder so wird natürlich dann auch Getränke und Essen bereitgestellt. Nur, ja, wie gesagt, bei der WM war das halt so, dass man da halt nochmal das Wasser bezahlen muss. Aber ich kann das ja auch verstehen. Ich meine, 96 Spieler da, immer hier nochmal und da nochmal und hier nochmal. Ja, jetzt weiß man nicht, ob die das Catering selber machen oder ob der Eli Pelli da hinterher ist. Ich kenne ja die Verträge im Hintergrund nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Also ich meine, ich bezahle ja von mir aus die zwei Wasser. Das war halt eine lustige Situation. Ja, du hast gerade ein WM-Spiel gewonnen und weiß nicht, 25.000 Pfund mitgenommen und warst noch anderthalb Stunden beim Interview. Und dann wollen die da deine zwei Wasser, die die für dich bestellt und geholt haben. Und willst du was trinken für unten? Ich so, ja, bitte zwei Wasser. Und dann wollen die das noch bezahlt haben mit ihrer
Vertrieb.
Acht Pfund-Rechnung oder was das war.
Also ich habe da auch Verständnis für. Nichtsdestotrotz frage ich mich, das kann doch auch eine PDC dann in dem Fall ja vorher einkalkulieren, auch wenn das Catering die Halle macht zum Beispiel, das kann ja kalkuliert sein und wenn man einfach von Anfang an sagt, es gibt 50 Pfund Preisgeld pro Person weniger, keine Ahnung, wie man es dann verrechnet, würde aber nicht auffallen, sage ich mal, dafür ist das Catering schon für alle bezahlt, so, das wäre ja denkbar, das wäre ja auch bei jedem einzelnen Turnier denkbar.
Am Ende ist das aber eigentlich normalerweise auch gar nicht das Problem, aber wir haben auch die Möglichkeit, bei Major-Turnieren unser eigenes Wasser mitzubringen. Also bei Major-Turnieren dürfen wir Essen, Trinken mitbringen. Wir sind nicht drauf angewiesen dort. Also gerade bei einer WM, da hat man einfach sein eigenes Zeug mit. Aber die haben halt einfach nochmal gefragt, ob ich noch was zu trinken haben will. Und der ist dann zur Bar gerannt und dann hat er das bei der Bar bestellt und die Bar wollte das natürlich bezahlt haben.
Ja.
Jemand anders hat dann sein eigenes Getränk mit, nimmt das mit runter und so weiter und so fort. War halt einfach ein Missverständnis, aber einfach lustig.
Ja. Ich meine, ja, das war
kurios. Moment, sag ich mal.
Herrlich, ja. Herrlich.
Ja. Geil.
So, ich gebe zu, ich habe richtig Hunger. Es ist jetzt bei uns hier gerade 1:15. Wir haben gleich noch was mit dir vor.
Ja.
Ich habe ja eben schon mal Burger angesprochen. Und es könnte sein, dass auch das Dartsboard mit ins Spiel kommt. Das haben wir ja auch schon aufgebaut.
Könnte auch sein, dass dadurch ein YouTube-Video entsteht.
Eventuell.
Vielleicht auch alles.
Und im Idealfall werden wir dann schön Mittag essen.
Ja, das kommt drauf an.
Wie du
das kommt auch an.
Wie wir alle so performen. Ja. Könnte passieren, dass du nicht werfen wirst.
Ja, es könnte sein, dass ihr vielleicht nochmal grillen müsst.
Geil, freue mich sehr drauf. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mal so ein, zwei Sachen mitbesprochen hast, weil ich glaube, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer echt interessant, mal einfach aus unserer Bubble raus. Wir haben hier in dem Podcast ganz viele Themen, die nicht immer einen direkten Food-Bezug haben.
Meistens mittlerweile und haben wir wenig Food-Bezug.
Und für uns ist das auch total cool, ne? Einfach mal reinhören und ein paar Sachen erfahren, die man sonst nicht erfährt. Von daher vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Bisher ist alles cool hier bei euch.
Das freut mich. Hat dir der Cappuccino geschmeckt?
Der war Weltklasse.
So geil. Soll es sein.
Der Zwiebelchino.
Ja. Ja, ich kann keine Herzen mehr, ich kann nur Zwiebeln.
Aber die Zwiebel sieht auch gut aus. Alles klar. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.